SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
Schönen guten Morgen, der Sänger und Liedermacher Reinhard Fendrich ist bei uns. Es lebe der Sport und Macho Macho werden ihn immer verfolgen. Damit kann er gut leben und er hat ein neues Album. Schwarz oder Weiß, der Titelsong des neuen Albums von Reinhard Fendrich bei uns in SWR 1 Leute. Guten Morgen.
Grüß Gott.
Was liegt Ihnen bei dem Song am Herzen?
Was ich damit sagen will, ist, dass die Menschen unterschiedlich sind. Unterschiedlicher Kultur, unterschiedlicher Religion, aber die Würde eines Menschen muss immer gleich bleiben. Und das, ich spreche jetzt von Österreich mit unserer Vergangenheit, ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Ich bin absolut gegen Ausgrenzung und das möchte ich mit diesem Lied auch sehr deutlich dokumentiert haben.
Wir sind Muslime, Juden, Christen, beten alle zum einen Gott, das ist auch so eine Zeile aus dem Lied. Gibt es da Reaktionen drauf?
Ja, natürlich. Aber natürlich glaubt jeder, dass der islamische Gott anders ist als der jüdische und anders als der christliche. Aber es sind unterschiedliche Wege zu dieser Gottfigur, zu der Erfüllung oder zu der Erkenntnis des Paradieses. Das ist schwer zu erklären, aber es sind verwandte Religionen, die einander bekämpfen. Und ich bin auch dagegen, das zu akzeptieren, dass der Islam die Weltherrschaft will. Wenn wer die Weltherrschaft wollte, dann war das das Christentum durch das Missionieren. Es wurde so viel Unheil über die Menschheit gebracht durch das Missionieren des Christentums, dass man eigentlich sehr vorsichtig sein sollte, dem Islam etwas in die Schuhe zu schieben, was man selber schon gemacht hat. Aber das ist ein sehr komplexes Thema. Ich wollte in dem Lied eigentlich nur eines andeuten, dass wir sehr wohl miteinander leben können, wenn wir es wollen. Und Vorurteile eigentlich ausgrenzen sollten und eigentlich mehr aufeinander zugehen.
Wie ist der Song entstanden?
Der Song ist entstanden während dieser Flüchtlingsproblematik. Ich habe ein Lied über Flüchtlinge geschrieben auf meinem letzten Album schon. Da sind die ersten auf Lampedusa gelandet. Und da haben wir gedacht, das wird nicht gut gehen. Und auch jetzt verschlaft man wieder eine Situation, weil also man sollte eigentlich jetzt Geld in die Hand nehmen, Wissen und Herz und den Menschen vor Ort in ihrer Heimat helfen, damit sie es gar nicht notwendig haben, nach Europa zu kommen. Und dass man Wirtschaftsflüchtlinge kriminalisiert, finde ich auch bedenklich. Es hat jeder Mensch das Recht, ein besseres Leben sich zu erhoffen.
Wie erleben Sie die Situation in Österreich?
In Österreich ist es so, dass eine, auch wie in Deutschland, eine gewisse Unzufriedenheit im Land herrscht. Ich kann immer nur wieder sagen, was man eigentlich jedem Menschen erklären kann, dass wenn 60% der Arbeitnehmer an der unteren Einkommensgrenze sind, aber 90% des Vermögens eines Landes im Besitz von 10% der Bevölkerung ist, da ist diese Schere, das ist das Establishment, da ist Unzufriedenheit, da hat die Politik versagt. Und das war aber schon so, bevor der erste Flüchtling Europa betreten hat. Man sucht hier einen Sündenbock. Und der Grundgedanke der AfD, am Anfang wurde das ja auch positiv aufgenommen, auch von den Medien, da sind welche, die wollen ganz einfach eine Veränderung. Nur hat sich dann leider Gottes rechtspopulistisches, also rechtsradikales Gedankengut eingemischt. Und ich habe oft Mütter und Kinder dort marschieren sehen und plötzlich stehen da plötzlich das Kind jetzt da und bedienen sich dieser Bewegung. Da ist das aus dem Ruder gelaufen. Es ist ein vollkommen falscher Weg, einen Sündenbock zu suchen, um von den richtigen Problemen abzulenken. Ich glaube, der Ball gehört an die Politik zurückgespielt und sagt, macht einmal euren Job, wofür ihr gewählt seid. Ihr seid Volksvertreter. Ihr müsst einen gewissen Weitblick haben. Und ich bin nach wie vor einer, der den Satz, wir schaffen das, von der Merkel, nicht lächerlich macht. Weil das muss man sagen. Ich würde sagen, wir müssen es schaffen. Weil das ist die einzige Chance, die dieses Europa hat, dass sie mit dieser Situation beginnt umzugehen. Egal, wer da jetzt Schuld dran hat. Wir haben viel den Amerikanern zu verdanken, weil wir haben diese Kriege nicht angefangen. Und der Islam wehrt sich gegen etwas, wogegen sich jedes Land wehrt. Weil solange westliche Besatzungsmächte dort sind, dürfen sie nicht wundern, dass die Leute das ganz einfach nicht wollen. Das ist ein komplexer Begriff, da kann man jetzt endlos drüber diskutieren. Und ich bin leider Gottes auch nicht so politisch gebildet, um da jetzt wirklich Rede und Antwort zu stellen. Aber das sind meine persönlichen Wahrnehmungen und ich interessiere mich sehr dafür. Aber Lösungen kann ich auch nicht anbieten, ich hätte einen anderen Beruf.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Was ist Ihr Antrieb für neue Songs, für neue Themen?
Neugierde. Ein wichtiger Faktor für Kreativität ist Neugierde. Man muss an etwas interessiert sein. Es muss einem etwas packen, nicht mehr loslassen. Man möchte mehr darüber wissen. Die Themen, suche ich mir nicht aus, die kommen zu mir. Man sagt ja, das Album ist jetzt politisch. Ja, worüber soll man denn sonst noch singen als Künstler? Es gibt natürlich auch die Unterhaltungsmusik, die sich nur darauf beschränkt, eine Stimmung zu begleiten. Das hat auch seine Berechtigung. Ich mache etwas anderes. Die Kunst war immer doch ein Reflektor, ein Spiegel der Zeit.
Macht die Welt Sie gerade verrückt?
Nein, verrückt nicht. Sie macht mich nervös. Weil es Entwicklungen gibt, die mich eigentlich ja mit Besorgnis erfüllen. Wenn verschiedene Dinge in die falsche Richtung laufen, ist das für unsere Heimat Österreich oder Deutschland oder Europa nicht besonders von Vorteil. Das wird man erst sehen. Leider Gottes, ich kann nur von den Österreichern sprechen, sind wir Verdränger. Wir hatten ja schon so etwas. Wir hatten ja schon mal eine blau-schwarze Regierung, also eine rechtspopulistische Regierung oder Regierungsbeteiligung. Das hat dem Land nicht gut getan. Dürften wir verdrängt haben, weil es schon so lange her ist. Aber es gibt Sachen, die mich Sorge machen, verrückt macht mich kaum was.
Wann ist ein Lied ein gutes Lied? Spüren Sie sofort, das ist ein Ohrwurm?
Nein, das ist ein Ohrwurm, ist, spüre ich natürlich sofort. Das passiert mir deswegen, weil ich keine Noten schreiben kann. Ich kann es mir nicht aufschreiben. Ich muss es mir merken. Und die Melodie muss so ein Ohrwurm sein, weil sonst merke ich sie mir nicht. Und eine Melodie, die ich mir nicht merke, ist dann wahrscheinlich auch nicht richtig, um ein Refrain zu machen. Ich kann es nicht erklären. Man kann den Zustand der Idee nur so beschreiben mit dem Moment, an dem man einschläft. Man weiß auch nicht, wann man einschläft. Es ist plötzlich da.
Macho Macho war auch plötzlich da, ja, wird auf den Konzerten auch immer noch
gespielt. Es ist ein Teil meines Lebens.
Gefordert.
Es wird gefordert. Es war immer so, ich habe in Ohrwürmern oder schlagerähnlichen Arrangements eigentlich Botschaften versteckt, die einen ernsten Hintergrund haben. Es ist eigentlich das lächerlich lustig machen sich über dieses übertriebene Männlichkeitsgehabe. Man kann manchmal auch irgendwie auf die Frauenquote, das, was ich auch sage, immer, es darf ganz einfach nicht sein, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Und es sollte eine Leistungsquote geben. Es sind nicht die Frauen besser, sondern es gibt Frauen, die sind besser als Männer. Es gibt da Männer, die sind im Beruf geeigneter. Aber solange es diese Männerlobby gibt, die es nicht zulassen, dass Frauen in Führungspositionen geraten, obwohl der Deutsche Deutschland eigentlich in weiblicher Hand ist. Ihr habt eine Bundeskanzlerin, die Presse, Bildzeitung ist in der Frauenhand, es gibt die Frau Mohn, die RTL hat. Also es ist eigentlich schon ein Matriarchat. Die Männer wollen es noch nicht zugeben.
Und dann kommen Sie, ich zitiere, und sagen, Frauen können besser Auto fahren, Frauen können besser einparken. Stehen Sie damit alleine?
Naja, ich hab gesagt, Frauen können mehrere Dinge gleichzeitig machen. Das liegt in der Natur. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Autofahren so beschäftigt, dass ich nicht einmal Radio hören kann daneben. Aber Frauen fahren natürlich vorsichtiger. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil sie Kinder zur Welt bringen.
Macho Macho, haben Sie die Männer besser gemacht mit dem Song?
Nein, ein Lied kann nichts besser oder schlechter machen. Kann immer nur eine Bewegung begleiten. Es war ein Lied, da habe ich mich lustig gemacht drüber. Ich habe im Flugzeug... Da gibt's ja nicht immer gleich die interessanten Zeitungen für Männer. Die meistens sind die Autozeitschriften beim Einsteigen schon weg oder die Tageszeitungen. Und das Einzige, was da war noch eine Brigitte. Und ich habe in der Brigitte so geblättert auf diesem Flug und ich koche gerne, waren interessante Kochrezepte drinnen. Dann gibt's so Psychotests. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt nicht lesbisch bin. Und ich habe plötzlich so einen Artikel gesehen, der Softie ist out, der Macho ist wieder in. Das war damals so mit den Schulterpolstern. Softies hat's, ja, da war da auch eine Männerbezeichnung. Und das war für mich so lustig. Ich sage, aha, der Macho ist wieder in. Dann habe ich mich erkundigt. Machismus, übertriebenes Männlichkeitsgehabe. Und das war für mich Anlass genug, mich ein bisschen über dieses Machotum lustig zu machen. Aber geändert habe ich damit, glaube ich, nichts.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute,
das höchste der Gefühle waren ein Schlafsack und ein Zelt. Endlich weg sein von daheim. Reinhard Fendrich in SWR1 Leute, war das die große Sehnsucht als 18-Jähriger?
Ja, es war so, ich komme aus keinem sehr reichen Haus und wir haben auf engstem Raum zwei Generationen gewohnt und es war für uns ganz einfach nur weg. Es war eine Aufbruchstimmung, es war das pubertäre Aufbegehren. Man hat sein erstes Auto gehabt. Und wir haben uns eigentlich gegen das sogenannte Establishment oder das Spießbürgerliche gewehrt. und wollten ganz einfach weg. Das war ganz natürlich in dieser Zeit und ich erinnere mich auch gerne daran, weil es damals ein unglaubliches Freiheitsgefühl war mit einem alten Käfer stundenlang. Wir sind 8 Stunden nach Jesolo gefahren und der Käfer ist, wenn die Autobahn bergauf ging, und Autobahn dann gab es in dem Sinne ja gar nicht noch, der ist 70 gefahren und wir haben Jubelrufe ausgestoßen, wenn der 100 gefahren ist. Aber wir hatten auch die Zeit und wir sind dann zu 6 da drinnen gefahren, obwohl das verboten ist. Es war eine wunderbare Zeit, wo ich auch meine ersten Gehversuche gemacht habe als Künstler. Ich habe einen Freund gehabt, mit dem sind wir am Gehsteig gesessen, haben einen Hut gehabt und haben gut verdient. Wir haben gesungen, Blown in the Wind und Bob Dylan Songs und haben eigentlich genug verdient, um am Wochenende die Freundin ins Kino einzuladen, ein paar Würstchen nachher und 50 Schilling fürs Benzin, damit wir mit dem Auto auch dorthin fahren können. Das hat uns gereicht. Dass daraus natürlich ein Beruf geworden ist, der mich erfüllt, das habe ich mir damals nicht träumen lassen.
Sie haben früher schon Gedichte geschrieben, also schon als Junge?
Ich habe als Junge Gedichte geschrieben, ich habe auf Weihnachtskarten gedichtet und ich habe mir meine Instrumente als Kind selber gebaut. Ich habe mir Flöten selber gemacht aus Holunderstauden. Ich habe über Schuhkartons Schießgummi gespannt und habe blum 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 gemacht, habe dann schon meine ersten Liedchen, kann man nicht sagen, da war ich 7 oder 8 Jahre, habe eine glockenklare Stimme gehabt. Ich habe auch schön gesungen als Kind, ich war auch im Chor im Internat, war Solosänger. Das ist dann irgendwann einmal verloren gegangen. Mein Vater wollte, dass ich Jura studiere, das habe ich auch begonnen, habe es aber nach dem ersten Studienabschnitt wieder aufgehört, weil das war mir dann doch zu trocken. Habe dann auch andere Studienrichtungen ausprobiert und war dann so in einem Niemandsland. Ich wusste eigentlich nicht so recht, wohin. Als ich dann durch Zufall zum Theater kam, ich war mit einem Mädchen liiert damals, war meine erste Freundin, die war Schauspielerin und die habe ich jeden Abend abgeholt vom Theater und habe viel Zeit in der Kantine verbracht. Und irgendwann einmal ist der Direktor ganz aufgeregt reingekommen und hat jemanden gesucht, weil das ist ihm ausgefallen, der in einem Musical, die Gräfin vom Naschmarck, damals mit Marika Röck, die hat dann noch gespielt mit 67, unglaublich. Die Energie, die diese Frau hatte, haben die einen Straßensänger gesucht, der nur da dreimal über die Bühne geht und ein Lied singt, während die hinten umbauen. Und ich habe mich da gemeldet und gesagt, ja, ich könnte das machen. Ich habe vorgesungen und der hat mich sofort engagiert. Und dann war ich am Theater und das war für mich unglaubliche Heimat. Und ich habe dann Schauspielunterricht genommen. Ich habe von dem Geld, das ich verdient habe, das habe ich sofort wieder investiert, habe Gesangsstunden genommen und bin dann beim Theater geblieben, bin dann auch an ein Sprechtheater gewechselt. Und habe dann in großen klassischen Stücken wie Othello und Hamlet kleine Rollen gespielt und die Stücke sind ja wahnsinnig lang. Da sitzt man von seinem Auftritt, wenn man zum Beispiel der Rosenkranz wird, der gleich am Anfang ermordet. Und ich habe dann eine Doppelrolle gehabt, ich kam dann noch als Fortinbras. Das ist der zum Schluss kommt und sagt, was mich betrifft, mein Glück umfange ich trauernd. Da waren 4 Stunden dazwischen. Und in diesen 4 Stunden saß ich in der Garderobe und habe meine ersten Texte und Lieder geschrieben. Und dann habe ich irgendwann einmal ein Konzert machen dürfen an einem freien Tag und da war jemand von einer Plattenfirma drinnen und hat mir gleich einen Plattenvertrag, einen 3-Jahres-Vertrag angeboten und den habe ich genommen.
Und da sind wir wieder beim Das Höchste der Gefühle, oder?
Genau, das ist es.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Let It Be von den Beatles. Reinhard Fendrich, unser Leute-Gast. Für diese Single haben Sie als Teenager Schlange gestanden.
Es war die aufregendste musikalische Zeit des 20., 21. Jahrhunderts. Also wenn ich mir überlege, dass wir wirklich ein Beatles-Album oder ein neues Stones-Album erwartet haben und dann waren so im Bravo Vorabdrücke auf Folie, die wurden hochgehandelt. Ich kann mich noch erinnern, wie sich die Beatles aufgelöst haben. Was haben wir Yoko Ono gehasst? Wie wir das erste Album von John Lennon gehört haben, was uns am Anfang überhaupt nicht gefallen hat, weil die Beatles nicht mehr da waren. Und dann war es doch dieses wunderbare Imagine drauf. Es war eine unglaubliche Zeit, als Brian Jones gestorben ist. Da haben wir geweint. Wir waren so verbunden mit dieser Musik. Und die Vielfalt der Gruppen, die Bee Gees, da hat man 4 Takte gehört und hat sofort gewusst, wer das ist. Heute kann man gar nicht Coldplay von manchen anderen Gruppen unterscheiden. Das ist wahrscheinlich die Zeit gewesen, in der diese Vielfalt an Musik wahrscheinlich auch, weil das Musikantische noch mehr im Vordergrund war. Heute wird ja Musik oft von Technikspezialisten gemacht, die Lupen, die eigentlich gar keine Musiker sind. Das hat mich sehr geprägt. Mich hat auch sehr geprägt die deutschsprachige Musik. Es hat mich Udo Jürgens geprägt, Reinhard May, Konstantin Wecker. Das waren meine Wegbegleiter und eigentlich meine Initialzündungen, die mir den Mut gegeben haben und auch die Neugierde mitgegeben haben, eigene Lieder zu schreiben und sich zu formulieren.
Einer Ihrer Söhne macht auch Musik. Nimmt er vom Papa Dinge an?
Nein, nein. In der Musik kann man nicht etwas weitergeben wie eine Firma. Man kann nicht in Fußstapfen treten, man muss seine Spur selber ziehen. Mein Sohn macht eine ganz andere Musik. Meine beiden Söhne sind auf die amerikanische Schule gegangen und sind wie Native Speakers. Also sie sprechen Englisch genauso gut wie Deutsch und haben natürlich einen ganz anderen Zugang zur Sprache. Und er singt auf Englisch und er macht Electronic Pop. Das ist eine Musik, die mir sehr gut fällt. Ich habe leider keinen Zugang dazu. Das ist interessant, aber es ist ganz was anderes, als das, was ich mache.
Das erste Lied auf Ihrem neuen Album, Wenn du was willst. Stell dir vor, es gibt kein Internet. Wäre das für Sie eine furchtbare Vorstellung?
Eigentlich ja.
Ja?
Eigentlich ja, weil wir natürlich auch gelernt haben oder davon abhängig geworden sind. Heutzutage ist es ja so, es kam ja am Mitte der 90er kam das Formatradio auf und man passt oft mit seiner Musik, also vor allem wenn man jetzt kritischere Texte mit Musik verbindet, passt man oft nicht zu einem Radioformat. Deswegen hat man nicht mehr als Künstler, der sowas macht wie ich, diese Plattform. Da hilft mir das Internet natürlich sehr, weil ich etwas posten kann und erreiche in kürzester Zeit viele Menschen. Die Kommunikation im Internet ist auch erleichtert worden dadurch, aber es besteht auch die Gefahr, dass die Menschen vereinsamen, weil sie das persönliche Gespräch eigentlich meiden. Sie verlernen, miteinander zu reden und sich anzuschauen. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist in der Kommunikation, dass man jemandem gegenüber sitzt, dass es, wie man so sagt, in Österreich menschelt. Und das geht verloren. Es ist auch, ich sage auch, das Internet verändert nicht den Charakter, es legt ihn frei. Dass Menschen wirklich ihren ganzen Hass und ihren Frust posten können, ist für mich eine sehr bedenkliche Situation, weil es sehr viel aussagt über die Stimmung in einem Land oder wie die Menschen drauf sind. Ich finde, dass das Internet eines Führerscheins bedarf. Wie muss man fahren lernen wie ein Auto oder fliegen wie ein Flugzeug? Und dass man eigentlich das Internet so benutzen darf, dass es einen nicht beherrscht und dass man nicht abhängig wird davon und dass das persönliche Gespräch immer noch sehr, sehr wichtig ist, wenn man etwas wirklich von jemand anderem will.
Wenn Sie im Restaurant sitzen, zu Abendessen, liegt Ihr Handy auf dem Tisch?
Nein. Ja, das habe ich meistens im Auto vergessen. Ja, es kann schon passieren, aber ich bin jetzt nicht so einer, der so am Handy hängt. Bin auch mit Smartphones eigentlich überfordert. Manchmal kann ich nicht ausdrücken und ich mit diesen Wisch-Handys komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich habe ein ganz normales Handy, das ist mein Lieblingshandy, das hat Tasten, da kann man draufdrücken und da gibt es einen grünen Hörer und einen roten Hörer und wenn ich auf den roten drücke, ist das Gespräch beendet. Das ist immer so blöd. Ja, du hast mich angerufen, ihr tue mich aus der Hosentasche. Ich telefoniere gerne, aber noch lieber spreche ich persönlich.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Vor dem Wunsch, Musiker zu werden, stand bei Ihnen der Wunsch, Priester zu werden. Was hat Sie daran so fasziniert?
Naja, ich war in einem katholischen Knabeninternat. Natürlich hat man Vergünstigungen gehabt, wenn man Ministrant wurde. Ja, und ich muss sagen, in meiner frühen Jugend hat mir die Kirche schon eine Heimat gegeben. Man hat gemeinsame Veranstaltungen gehabt, man hat die Liturgie des Jahres miterlebt, man hat Maiandachten gemacht, die Adventszeit war schön. Und das hat sich leider Gottes im Laufe meines Lebens verändert. Ich bin ja aus dem Verein Katholische Kirche ausgetreten, weil ich mit der Firma Vatikan nicht einverstanden bin. Aber das ist eine persönliche Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass ich den Weg zu Gott unterbrochen habe. Ich habe nur beschlossen, ihn allein zu gehen. Ich brauche keinen Reiseleiter mehr dorthin. Meine Wahrnehmung von Gott hat sich verändert. Aber dass ich Priester werden wollte, war, weil ich mich da ganz einfach wohlgefühlt habe. Ich habe einen Schulkollegen sehr lieben, der ist Priester geworden und der ist in einem Kloster, in einem sehr weltlichen Kloster, der wohnt in einer 120 Quadratmeter Wohnung, ist der Sekretär vom Abt, mit Antiquitäten eingerichtet, hat einen Wagenpark zur Verfügung mit Audi A8, Mercedes, hat einen Chauffeur, hat eine Köchin und hat eine Freundin. Und als ich ihn fragte, sage ich mal, wie ist denn das mit dem Zölibat? Sagt er, der Zölibat ist ein Gelübde der Ehelosigkeit. Sag ich, und was ist mit der Unkeheischheit? Sagt er, dafür haben wir die Beichte. Und das war für mich so eine fassungslose Aussage, dass ich eigentlich mit dem Verein, das war jetzt nicht die Initialzündung, sondern das war, wo ich dann halt Kopfschüttel und sage, wir sind doch auch alle Menschen. Aber er ist ein guter Priester und er ist ein guter Mensch und wir sind nach wie vor in Kontakt.
Auf Ihrem neuen Album Schwarz oder Weiß gibt es ein Lied, Die heile Welt. Die heile Welt ist zerbrochen in den Straßen von Paris.
Ja, das ist ein sehr pathetisches Lied. Auch Pathos ist wichtig, auch beim Schreiben. Pathos heißt Leiden, kommt aus dem Griechischen. Und das war eine leidvolle Erfahrung. Es war unser 11. September. Ich will jetzt gar nicht über die Hintergründe reden. Man ist dann irgendwann einmal drauf gekommen, dass das gar nicht so islamistischen Hintergrund hatte, sondern dass die Attentäter gar nicht so gläubige Muslime waren, sondern dass es ganz andere Hintergründe hat. Dass natürlich Menschen, die aus den Kolonien kommen und dann mehr oder weniger in Stadtteilen deponiert wurden, wo es keine Zukunftsperspektiven, das ist eine andere Geschichte. Das Interessante bei dem Lied war, dass ich über die heile Welt schreiben wollte. Und während des Schreibens bin ich darauf gekommen, dass es diese eigentlich nie gegeben hat. Solange diese Erde ein Kriegsplanet ist, fressen und gefressen werden, solange der Humanismus nicht wirklich die Oberhand bekommt, wird sich auch nichts ändern. Wir haben nie eine heile Welt gehabt. Es hat immer Menschen gegeben, denen es besser gegangen ist und die anderen ausgenutzt haben. Und vielleicht kommt einmal eine Generation zu dieser Welt, die besser mit dieser zwischenmenschlichen Koexistenz umgehen kann. Im Moment ist es nicht so. Also die heile Welt, von der wir träumten, gab es nie. So hört das Lied auf. Das ist meine Conclusion. Das ist lustig, dass ich eigentlich wollte was anderes schreiben und während des Schreibens bin ich draufgekommen, was schreibst du da eigentlich? Das hat es nie gegeben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
Macho Macho wird auf Ihren Konzerten verlangt, haben Sie eben schon erzählt. Es lebe der Sport wird genauso verlangt. Bei uns kommt es gleich auch. Wenn Sie wie in den letzten Monaten im Studio an einem Album arbeiten, haben Sie dann überhaupt Zeit für Sport?
Nein. Studio ist, das gibt's ja auch nicht mehr heute.
Also das ist ein Laptop,
ja,
oder?
Ja. Es ist, aber die Arbeitsintensität ist die gleiche. Früher hat man so auf dem Diktiergerät seine Demos drauf gespielt, also Gitarre und Gesang, dann ist man ins Studio gegangen, dann kam ein Produzent und dann hat man das mit der Band gemeinsam erarbeitet. Jetzt ist es so, dass das große Studio in einen Laptop passt. Man braucht eigentlich nur ein Zimmerchen, das halbwegs schallgedämpft ist, also dass es kein Echo gibt. Man braucht ein Mikrofon und irgendein Programm, wo unendlich viele Spuren sind. Man kann Instrumente simulieren und dort erarbeite ich meine Arrangements und bin natürlich dann oft Wochen, ja, kaum ansprechbar. Es gibt auch kein Tag und Nacht. Es gibt nur, ich kann nicht mehr, ich habe eine Idee. Da kann es passieren, dass ich um 3 Uhr früh aufstehe und sage, das muss ich jetzt aufnehmen, weil sonst vergesse ich es. Da kommt man natürlich nicht dazu, Fitness zu machen. Ich setze mir dann manchmal, wenn mir nichts mehr einfällt, setze ich mich aufs Motorrad und rausche durch die Gegend oder ich mache einen Spaziergang. Den Sport muss man machen, bevor man auf Tournee geht. Weil Konzert ist Leistungssport. Also 2,5 Stunden zu singen ist schon anstrengend. Ja, und da muss man fit sein und da bereite ich mich auch vor drauf. Das ist so wie ein Yin-Yang. Also eigentlich bin ich ein bisschen faul, muss ich zugeben. Bin als Wiener auch sehr bequem. Aber da muss ich schon mich am Riemen reißen und sage, okay, das würde ich nicht überstehen. Man muss auch seine Atmung, man muss auch wieder singen. Man kriegt auch wieder Blasen auf den Fingern, wenn man lange eine Gitarre spielt. Ein Gitarrist ist an den Fingerkuppen auf der linken Hand vollkommen unempfindlich. Diese Haut bildet sich natürlich dann irgendwann einmal wieder zurück und man hat die ersten Proben, hat man wahnsinnige Schmerzen, man kriegt auch Blasen, da muss man durch. Dann hat man wieder, in dem Moment, wo ich meine harte Haut wieder auf den Fingern, auf den Fingerkuppen habe, dann weiß ich, dass ich wieder fit bin.
Okay, zum Sport kommen Sie nicht, aber zum Kochen, das ist eine große Leidenschaft von Ihnen.
Ja, ich habe mich auch wieder ein bisschen entfernt davon, weil ich drauf gekommen bin, dass andere viel besser kochen können als ich. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die kann ich sehr, sehr gut.
Nämlich?
Also Wiener Schnitzel kann ich sehr gut, ich mache das klassische Wiener Schnitzel und ich mache ein sehr gutes Gulasch. Und ich mache sehr gute Bratkartoffeln. Das kann ich ganz gut. Ansonsten, also so dieses experimentelle asiatische oder vegane Kochen habe ich wieder sein gelassen. Ich bin da ein bisschen zu ungeschickt. Alles, was so sehr ins Handwerkliche geht, ist für mich jetzt nicht wirklich das Richtige. Also ich kann ohne weiteres 4 Kilo Zwiebeln schneiden und das in einen Topf geben und dann Fleisch anrösten, aber da jetzt irgendwelche Rindsrouladen zu formen, das ist für mich, ich bin handwerklich nicht sehr geschickt. Deswegen überlasse ich das das feinmechanische Kochen anderen.
Und wenn Sie kochen, sieht die Küche danach aus wie ein Schlachtfeld?
Nein,
oder alles sehr?
Das eben nicht. Das eben nicht. Ich komme aus einem Internat, wo Ordnung an oberster Stelle stand und ich versuche, extreme Sauberkeit hinzuhinterlassen. Gelingt mir nicht immer, weil vielleicht fällt eine Nudel hinter die Spüle und das riecht dann komisch und so. Das kann schon passieren, aber ich versuche, die Küche so zu verlassen, wie ich sie vorgefunden habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Als Student haben Sie nebenbei gejobbt, Postbote, Versicherungsvertreter, Parfümverkäufer. Wiener Schmäh in einer Duftwolke, haben Sie die Frauen ordentlich benebelt?
Nein, nicht wirklich, das kam dann später. Ich war so Marktschreier, da habe ich noch Jura studiert und in den Ferien haben wir immer was dazu verdient. Das sind die, die vor den Kaufhäusern gestanden sind und die Leute angesprochen haben und Parfüm verkauft haben.
Ach, gar nicht in der edlen Parfümerie?
Aber wo? Nein, das war auf Märkten, Jahrmärkten. Das war eigentlich mein erster Schauspielunterricht.
Ganz harte Schule.
Das war ganz harte Schule, ja. Wir haben auch ganz gut verdient. Man kriegt dann auch der Wiener Schmäh kommt einem dann natürlich zugute. Aber der skurrilste Job, den ich hatte, war Eisenbieger in einer Schmiede. Das war eine Kunstschmiede, die hat so Fenstervergitterungen gemacht und die sind da oft so gebogen. Und da waren Vierkant-Eisenstäbe, die wurden an beiden Enden flach geschmiedet und dann musste ich das in eine Form einbiegen und dann habe ich stundenlang diese Dinger rundgebogen.
Da braucht man Oberarme, oder?
Da macht man Oberarme, war ziemlich fit damals und das hat mir auch gut getan, ich habe nicht viel verdient. Aber ich blicke gerne an diese Zeit zurück, weil das war was. Da war man richtig schön müde und wusste, man hat was gemacht.
Heute sind Sie 61. Was ist heute schön?
Alles. Es ist schön. Man hat die Hälfte seines Lebens überschritten. Man erkennt die Zeit als eine Kostbarkeit. Man muss nicht mehr so schnell laufen, weil man die Abkürzungen schon kennt. Man lebt bewusster. Man hat einen ganz anderen Horizont. Man ist eigentlich in seiner Seele viel schmerzfreier als in der Jugend, wo diese Sturm- und Drangzeit ist. Ich fühle mich gut.
Sie sind Wiener.
Ja.
Ist der Wiener ein ganz besonderer?
Es ist der Wiener genauso besonders wie ein Münchner. Also ich fühle mich als Wiener auf der ganzen Welt. Ich fühle mich als Kosmopolit, aber die Heimat trage ich immer in mir. Ich habe Wien sehr viel zu verdanken. Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe meine ersten Konzerte, meine ersten Bühnenauftritte gehabt. Der Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin, der heißt Wien-Landstraße. Es war damals auch noch eine Landstraße. Dort ist mein Gymnasium gestanden. Dort ist die Kirche gestanden, wo ich die Erstkommunion, wo ich getauft wurde. Deshalb trage ich immer mit mir diese Bilder, egal wo ich bin. Obwohl ich es in Wien nicht lange aushalte. Es treibt mich immer wieder weg. Ich bin viel zu neugierig. Und eigentlich bin ich ein Nomade.
Wird der Wiener denn innerhalb Österreichs so ein bisschen komisch angeguckt?
Ja, mit Recht, weil wir goschert sind. Wir haben den Wiener
Schmäh. Was heißt goschert?
Na, großmalig, großmal. Es ist so wie die Berliner Schnauze, ist das Wienerische. Das haben Großstädter oft so an sich. Und der Wiener ist jemand, der halt gerne nörgelt und das kommt oft schlecht an. Wobei das Nörgeln eigentlich, das Nörgeln des Wieners eigentlich sympathisch gemeint ist. Das ist nicht bös gemeint. Also der Schmäh ist eigentlich jemanden, lachend die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, die oft sehr schlimm ist und der Mensch, der das hört, glaubt, das ist ein Kompliment. Das ist schwer zu definieren.
Aber Sie beherrschen es in Perfektion.
Nein, ich versuche eigentlich weniger die Menschen zu betrügen, weil es hat auch was damit zu tun, nicht so richtig die Wahrheit zu sagen. Ich bin darauf gekommen, je näher ich der Wahrheit bin, desto weniger muss ich mir merken. Lügner müssen ja unheimliches Gedächtnis haben und das ist mir so anstrengend.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Bei Ihrem neuen Album Schwarz oder Weiß haben Sie wieder alles alleine gemacht. Komponieren, texten, produzieren. Sind Sie darin so eigen, dass Sie es gerne selbst machen?
Naja, gern. Ich bin drauf gekommen, dass es dann auch wirklich so ist, wie ich mir es vorstelle. Ich muss zugeben, ich habe natürlich sehr gute Lehrer gehabt. Und ich habe wirklich sehr viel mitgenommen von all diesen Produzenten und kann jetzt aber unmissverständlich genau sagen, so hätte ich es gerne. Ich kann mich immer noch irren, aber dann habe ich es im vollen Bewusstsein gemacht. Da habe ich keinen Kompromiss gemacht. Das war oft bei vergangenen Plattenproduktionen, wo ich es anders gemacht hätte und der Produzent hat mich dann overruled. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist halt der Vorteil, wenn man so einen Laptop hat und da hat man unendlich viele Spuren, da kann man alles ausprobieren und ein Keyboard und kann wirklich, wenn man die Zeit hat, und die muss man sich auch nehmen, das mit Try and Error, wenn die eine Streicherstimme nicht stimmt, dann probiert man eine andere. Wenn man die Strings im Studio hat und die haben ihre Geige mal aufs Band gespielt, dann ist es drauf. Dann kann man sie noch einmal holen, kostet viel Geld. Hier muss man auf die rote Taste drücken und es ist wieder weg und man kann von vorne beginnen. Also die moderne Technik des Laptops, also dieser ganzen Aufnahmesysteme, erleichtert natürlich das Arbeiten allein sehr.
Und Ihre Konzerte jetzt? Man muss sich auf einen langen Abend gefasst machen, knapp 3 Stunden.
Ja, mit Pause 3 Stunden. Es ist ja so, man darf das Publikum auch nicht überfordern. Ich versuche auch, und das habe ich auch im Theater gelernt, die Aufnahmefähigkeit ist ja auch begrenzt. Ich mache meistens nach einer Stunde 5 oder 10 eine Pause. Da will ich auch, wenn ich in einem Konzert bin, einmal was trinken, ein bisschen plaudern mit den anderen Leuten, auch den Abend genießen. Und dann kommt der zweite Teil und der kann dann ein bisschen länger dauern, je nachdem, der dauert dann auch so eine Stunde. Und wenn Zugaben verlangt werden, kann ich das unbegrenzt hinausziehen. Also nach 35 Jahren kommt man zugabenmäßig nicht mehr in Verlegenheit. Und da kann es schon passieren, dass der zweite Teil dann 1,5 Stunden dauert, dann sind wir auf 2,5 Stunden reine Spielzeit, dann ist noch eine halbe Stunde Pause, dann sind es 3 Stunden. Also ich komme meistens sowas um 22:45 aus der Halle wieder raus.
Und die Musik auf den Konzerten heute, ist es bombastisch bei Ihnen oder ist es doch eher reduziert?
Sowohl als auch. Wir spielen große Hallen auf dieser Tournee. Wir spielen mit großer Band, wir spielen auch mit LED Walls, wir haben eine große Lichtanlage, aber es gibt auch einen Teil, wo ich ganz allein mit der Gitarre spiele. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, den zweiten Teil ganz allein zu beginnen und spiele alle meine Hits mit der Gitarre, weil die Leute singen ja ohnehin mit. Und das finde ich ganz reizvoll, da mal auch zu erklären, wie so ein Lied entstanden ist und wie das klingt. Und eigentlich die Initialzündung für diese Idee hatte ich durch einen Satz von James Taylor. Er sagt, ein gutes Lied muss funktionieren, wenn man es auf einem Instrument spielt. Und das versuche ich halt jetzt. Also alle meine Ohrwürmer wie Macho Macho spielen allein auf der Gitarre. Die Leute singen ohnehin mit. Und das, glaube ich, wird eine interessante Begegnung.
Reinhard Fendrich, bei uns gibt's am Ende ein Geschenk.
Liebe Geschenke.
Und ich habe halt gedacht, ich nehme die Kombination. Also Sie lieben es zu reisen und kochen. Zumindest habe ich heute gelernt, Gulasch und Wiener Schnitzel sind immer noch weit vorne. Und ein Buch Reisehunger. Es verbindet beides.
Das ist toll. Das ist ganz lieb. Vielen Reise, dafür vorlesen. Reisehunger, die besten Rezepte zwischen USA, Singapur, Curry, Chili Cook. Sehr gut. Ich werde das sicherlich durchschmökern.
Sind auch viele Bilder drin. Das macht es einfacher.
For food. Ja. Hochinteressant, ja. Auch das Titelbild mit Nudeln, mit Shrimps ist schon sehr verlockend. Vielen Dank.
Schön, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Und wir müssen am Ende noch eine Frage klären. Die kommt nämlich jetzt. Wer ist Lieselotte?
Lieselotte reimt sich auf Don Quixote. Das ist der einzige Grund.